Weiß noch genau, wie das gewesen ist, wie ich das erste Mal zur Max-Hütte gegangen bin. Als Häftling. Das werde ich nicht vergessen. Früh morgens, dunkel, kalt, den Weg durch den Schlamm dort runter im Marschblock, im Gleichschritt marschiert. Und je weiter du kommst, umso lauter hörst du das Kreischen des Metalls. Du weißt noch nicht, warum das so kreischt. Und dann kommst du ran an diese Halle. Stockdunkel vom Ruß, ein paar Peitschenlampen, die ja, Sternenlicht machen, nicht mehr. Dazwischen rotglühendes Eisen siehst du immer mal von irgendwoher aus dem Dunkeln schießen und irgendwo hin und dann wieder zurückgehen. Dann siehst du plötzlich Funkenregen mit Kreischen, dann siehst du, es sind große Sägeblätter, 2 Meter Durchmesser, die in einer Sekunde so einen Träger durchsägen. Und dann kommst du immer näher ran und dann siehst du die großen Richtmaschinen und im Dunkeln siehst du ein paar kalt, Winter, November. Siehst du ein paar Männer mit freiem Oberkörper, schweißglänzend, rußschwarz, Stahlträger an die Richtmaschinen ziehen.
Also vom Zweiten Weltkrieg haben wir unter Wilhelm Wonert die Max-Hütte als Kinderspielplatz genutzt, als Abenteuerspielplatz und wurden hier oftmals von den Arbeitern gejagt. Damals haben auch die Kinder ihren Vätern Mittagessen auf die Arbeitsstellen gebracht mit den Henkeltöpfchen. Nur, mein Vater hat zwar nicht dort gearbeitet, aber da ist man mit anderen Kindern, deren Väter dort tätig waren, eben losgezogen, dass man eben die Hochöfenleitern bis ganz oben auf die Gicht gestiegen. Das waren Eindrücke, das waren vielleicht 800 Stufen hoch. Und nun die ganze Atmosphäre, das war was. Sie kennt sicher nicht mehr unter Wellenborn. Es war immer in einer großen roten Wolke eingehüllt. Die haben sie, wenn sie in Triptis von der Autobahn abgefahren sind, haben sie auf dem Westhimmel schon unter Wellenborn gesehen.
Damals 60 Pfennig gegeben. Und da das ein Staatsbetrieb war, sind bloß 40 Stunden gearbeitet worden. Staatsbetrieb. Also beim Nittler Staatsbetrieb 40 Stunden. So. Und eine Stunde 60 Pfennig. Und da hatte ich einen Bekannten gehabt, der hat gesagt: Mensch, Hans, willst du nicht runter auf die Maxhütte? Du verdienst es doch mehr. Auf dein Girobuch, das ist doch nichts. Ich hatte zwar oben eine kleine Wohnung gehabt und so, und meine Eltern waren ja da und so. Da. Und dann bin ich mal da hier runter und dann habe ich 1936 auf der Hütte angefangen. Und da habe ich mich schwer verkalkuliert. Da habe ich als Schlosser in der Gaszentrale angefangen. Die Stunde 8 Pfennige mehr gehabt, also 68 Pfennige. Hab aber in Besenegg gewohnt und da musste ich die Fahrgeld bezahlen. So. Und wenn wir damals nicht schon als sonntags hätten muss arbeiten, hätte ich weniger gehabt wie oben in Lesten. Mit der 40-Stunden-Woche. Einer, der arm war, war im Prinzip Kommunist. Und was wollte Kommunist? Der wollte nicht den anderen erschießen. Der Kommunist wollte, dass die Situation sich verbessert und dass er Arbeit kriegt. Also in Dieringer Wald oben, rede ich von meiner Heimat und das andere, das, was man so mitgekriegt hat, überall, in der ganzen Dreh rum, hier, Seefeld, da gehört alles dazu. So. Der Kommunist, der ist Kommunist gewesen, der hat aber niemanden erschlagen oder irgendwie was. Nein, der wollte eben vom Kapitalist, also vom damaligen Besitzer, wollte der denn zwingen, wie sie heute auch noch auf die Straße gehen? Die gehen ja heute auch noch Tausende und Millionen weit auf die Straße, weil sie das und das wollen. Die bezeichnen sich aber ein bisschen, eventuell ein bisschen anders aus. nicht wahr? So. Und wo die damals dann der Hitler dran gekommen ist und innerhalb kurzer Zeit, Viertel, halben Jahr, Jahr, alle Arbeit hatten, dann kommt die Kehrseite. Dann haben die wieder gesagt, ihr habt jetzt Arbeit gekriegt, ihr Kumpels, und könnt eure Arbeit behalten. Aber ihr müsst wenigstens in der SA oder irgendwo. Und das sind die alter Kommunist, der nie daran gedacht hätte, da ist wieder in die SA. Damit er wieder seine Arbeit behalten konnte, damit er wieder seine Familie wieder daheim ernähren konnte.
Gieße deine Kugel für den Tod.
Von 6 bis 6 muss ich arbeiten. Den ganzen Krieg über. Den ganzen Krieg über. Von 6 bis 6.
Die Granaten sind gewaschen worden, ehe sie in die Abnahme kamen. Und sind Öfen gewesen, wo sie draufgestellt wurden, Hochrand draufgestellt, egal. Da sind sie erwärmt worden und sind dann reingegangen in die Abnahme, die sie trocken waren. Und weil wir nun kein Öl mehr hatten und haben nur mit Wasser gearbeitet, und da waren die doch sauber innen. Da haben wir schon mit Luft, habe ich mal in der Nachtschicht, wir haben alle abwechselnd 12 Stunden Nachtschicht gehabt, alle 3 Meister waren das und abwechselnd. Und da habe ich gedacht, Mensch, die sehen doch innen sauber aus, der braucht doch gar nicht mehr zu machen. Wasserluft genommen und die waren auf Waren drauf, wo vielleicht so 100 Stück drauf gingen, die Granaten. Und dann sagen wir mal 60, dass sie nicht zu schwer waren. Und sind vor der Abnahme gekommen. Die Abnahme hatte nur von früh 7 bis abends um 6 gearbeitet, oder von 6 bis 6, je nachdem. Die Heeresabnahme auch nachts nicht. Und weil wir aber nur eine 2 Schichten gemacht haben, 12 Stunden, da wurde die Nachtschichtproduktion schon vor der Abnahme gestellt im Waren. Die sind früh gekommen, aufgemacht und haben die Waren reingeholt, wie sie es gebraucht haben. Und ich hatte das nur alles davor gebaut. Und da hat sie nun herumgesprochen, dass sie nicht gewaschen sind. Und der Unteroffizier, der da Dienst hatte, der hat die Waren wieder rausgeschoben. Jetzt hat man natürlich mich geholt, das ist klar. Und ich habe das erledigt und die kommen wieder rein. Die sind sauber, erzähl mir das weiß. Und da hat er sich da vorgestellt und ich habe reingeschoben. Nun war ich so ein alter Fußballer, kräftig, und habe dann beiseite gehoben. Der alles stehen gelassen, ab bis zum Hauptmann Duro. Und da hat er eine Riesensitzung gehabt, wo unser Betriebsleiter mit dabei war, ich nicht. Und da, wie hieß das? Ich habe mich an Ehrenkleid vergriffen und das wird praktisch mit Todesstrafe bestraft.
Und dann waren während dem Krieg viele hübsche Frauen gewesen. Russen, also hübsche Mädels. So. Und da hat einer, ein Kumpel von mir, der war bei der SA, der hat sich mit den Mädels eingelassen, aber da waren dann erst mehrere, nicht bloß da. So, und das haben sie rausgekriegt, SA-Mann, und mit einer Russin hier. Da ist noch in Buchenwald gekommen. Und er wird vielleicht 14 oder 3 Wochen Buchenwald gewesen, sei Woche weg. Weil er eben sich mit der Russin, so ist ihm, sich eingelassen hat. Am 9. April sind die Bomben gefallen. Wir saßen in der Gasreinigung und haben gefrühstückt. Es war kein Fliegeralarm gewesen. Dessen saßen wir da drinnen und haben Frühstück gemacht, so 8:15, 9 herum. Und dann hat es eine Bombe reingehauen bei der Gaszentrale hinten rein. Neben der Gaszentrale war ein Luftschutzkeller. Wenn Fliegeralarm gewesen wäre, hätte es Tote gegeben. Und da zu dem Tag, da hat es bloß einen Toten gegeben, wo die Bombe gefallen sind. So, wo die Bombe gefallen sind, war Ruhe, Sanft im Frieden. Das war am 9. April.
Die Mutter war Milch holen gegangen, wollte ins Dorf und kommt ganz aufgeregt schnell wieder zurück und sagte, schnell, schnell, die Amerikaner kommen, wir müssen die weißen Fahnen aushängen. Naja, ich habe einen Kopfkissenbezug geholt, einen Besenstiel und habe den montiert und will Fenster oben aufmachen, will das Ding hinaus. Da steht unten vorm Zaun steht ein Soldat, Helm hat er abgehabt, guckt drauf, sagt, Good morning. Und in dem Moment kommt der Radfahrer von Oberwellenborn runter und der Soldat zündete sich eine Zigarette an und hat den Helm weggelegt gehabt oder hat ihn nicht auf. Und da sagt der Radfahrer, hey Kamerad, wie weit sind denn die Amerikaner? Und da fing der nun an, wah, wah, und hat sprachen Englisch an. Der Mann das Fahrrad genommen, so dass er Zwischenbein hat rumgedreht und wie wenn der Teufel hinterher war.
Erst kamen die Amerikaner, dann gab es einen deutschlandweiten Gebietsaustausch, dann kamen die Russen. Es hatte keine amerikanischen Zwangsarbeit in der Max-Hütte gegeben, russische ja.
Ja, und wo dann der Iwan gekommen ist, der konnte sich nicht jeder, also ich rede jetzt von nach dem Bombenabwerfen, von der Zeit von, wenn man so April, Mai, Juni, bis der Iwan kam, da konnten sich natürlich, da täten viele nicht mehr lähmen. Wenn die auf der Hütte gewesen wären und hätten wohl arbeiten, weil es sind viel geschlagen worden, aber nun wieder nicht so. Und wie das nun so ist, du kriegst ein paar Rische dran, der eine steckt so ab und der andere spricht, na, das passt schon einmal. Und der andere nimmt eben die Pistolen und legt ihn um. Wie das heute in der Politik auch noch ist, in der großen Politik. Ein paar, die werden verurteilt und nun dabei nehmen sie die anderen wieder legen und die gar nichts davor kennen. Und das ist natürlich nun damals gewesen. Also du durfst dich keiner lassen, der mal mit den Ausländern sich nicht so benommen hat wie Dings. Also ich war nun, wir waren 6 Mann, erst 8 Mann, denn die anderen 2 sind dann bei den Bauern gegangen. Und wir haben nun, ja, da musste ich schon bei den Gefangenenlager oben vorbei. Ja, ich habe der Frau das schon erzählt. Da haben die mir meine Kohlen weggenommen, weil ich mir Kohlen mit heimgenommen habe. Die lachten ja auf der Hütte rum. Und weil sie damals ja keine Kohlen gegeben hat, oder fast keine, da musste ich meine Kohlen. Die hatten überall am Pförtner standen überall Russen. Oder noch. Ja, da waren noch Italiener ein paar dabei und Dings. So. Und da musste ich oben im Gefangenenlager, nein, beim Kommandant, lockten Pistolen dort und Gewehre dort und Zeich. Da haben sie mir meinen Rucksack leer gemacht und da wollten sie wissen, mit wem ich gearbeitet habe. Und so ich dort musste ich warten. Und dann kamen die in den Baracken und aus den Baracken raus und haben sich unterhalten. Und da ich gut war, haben sie mich nicht umgelegt, da haben sie mir was zu essen gegeben. Bixen und Zeich.
Damals hatten wir Probleme. Wir hatten ja schon, nach 45 hatten wir eine Menge sogenannte Fremdarbeiter. Hießen die damals Polen, Russen. Franzosen, also international. Und die waren in großen Barackenlagern im südlichen Teil der Max-Hütte untergebracht. Und die haben dann mobil gemacht. So in den einzelnen Häusern, auch bei uns, wollten sie rein. Und der Vater und Bruder waren im Krieg. Und ich wohnte mit meiner Mutter hier alleine. Da haben die das Tor zertreten in 1000 Fetzen. Aufmachen, sonst alles kaputt. Und da haben wir im ersten Stock um Hilfe, Hilfe, Hilfe gerufen und also nachdem wir 3-4 Mal laut, stimmgewaltig um Hilfe gerufen haben, da haben sie die Flucht ergriffen. Und das, bei uns sind sie nicht reingekommen. Woanders haben sie alle Männer in, oder die ganzen Familien in den Raum zugeschlossen und haben die Buden ausgeräumt.
Kamerad, warum raucht der Ofen nicht? Wir haben bisher keine Erlaubnis zum Anblasen der Öfen bekommen. Kamerad, das ist nicht gut. Ofen rauchen, das ist Brot.
Und dann kamen die Umsiedler. Die hatten nichts. So. Bekümmert dich mal, du oben bei euch, du hier oder da, da kommen sind die Umsiedler. Kannst du nicht mehr was organisieren, die brauchten ein paar Stühle oder hast du nicht noch ein altes Bett daheim oder die eine Frau, die kriegt diese anderen Umständen von den Umsiedlern, hast du auch Kinder, hast du noch deine Frau, du hast noch ein paar Windeln übrig und so noch und fort. Du warst da eingespannt. Und da war ich. Und die Partei ist damals gegründet worden, nicht im Betrieb, sondern in den Ortschaften sind die Parteien gegründet worden. Die Betriebe haben sich dann später angeschlossen. So. Und von der Zeit an, wo ich drin in der Partei war, und dann war ich auf der Parteischule, da habe ich nur noch gelebt von Parteiaufträgen.
Max braucht Wasser.
So. Jetzt kriege ich mir Studenten, Wasserleitungsbau. Da ist ein extra Zug gekommen, zusammengestellt, also Personenzug, der ist umgebaut worden. Und der Studentenzug ist hinten auf dem Bahnhof, also jetzt auf der Hütte, aufgestellt worden. Und da haben die Studenten von Jena, und wo sie überall her waren, haben an der Wasserleitung gebaut. Nun war das ja nun so, das war die Unvernunft. Da wollten sie aber den Viererofen noch anblasen. Und das war alles sehr, sehr gefroren. Und an dem Berg war nicht die Technik vorhanden. Die war damals noch nicht und konnte an der steilen Wand auch nicht mehr. Also alles mit Dings, so. Und wenn du die gesehen hast, wenn die abends gekommen sind, was die für Hände hatten. So. Und da war ich nun wieder verantwortlich für den Zug. Da ist eine Lokomotive dran gekommen, da musste geheizt werden. So. Nun war zwar auch welche eingesetzt für den Zug, der als Heizer eingesetzt. Da ist aber mal nicht gekommen oder ein paar Tage nicht gekommen oder war krank gewesen. Hans, bleib doch noch einmal da, hilft doch alles nicht. Ich rede immer Bus als Schlosser, aber hier, das war der sogenannte Parteiauftrag. So. Da bist du nun wieder auf der Lokomotive geblieben und hast wieder geheizt, wenn die Kumpeln, und dann haben sie warmes Wasser gebraucht. Du musst denen warmes Wasser besorgen, wenn sie gekommen sind, und so noch und fort. Also die Studenten damals mit dem Wasserleitungsbau. Oh weh, oh weh, oh weh. Mit Hacke und Schaufel.
Wir haben da so einen Ingenieur gehabt, das war der Herr Seifer, das war so ein recht schon alter Deutscher noch, der hat das Projekt gemacht und dann ging das los. Wir haben hier für die Hochöfen Kühlwasser gebraucht und das war nicht da und da hat er eben das Projekt gemacht und hat gesagt, wir gehen über die Saale. Kein Mensch hat es geglaubt und dann eine Blitzaktion, das waren Unmassen von Studenten da. Die waren alle hier in den umliegenden Ortschaften untergebracht und dann ging das los. Da gab es nicht viel Technik, mit Hacker und Schaufel ist da gearbeitet worden. Da gab es keine Randale und solche Dinge wie heutzutage. Bringt sie heutzutage überhaupt keiner mehr fertig. Das Genehmigungsverfahren heute 10-mal länger wie damals die gesamte Bauzeit.
Wo das Kultur ausgebaut ist worden. Ja. Kulturhaus bauen. Und jeder Kumpel muss von seinem Stundenlohn 5 oder 6 oder was wie viel Pfennig abgeben. Also das heißt, dass er weniger kriegt, dass das Kulturhaus gebaut ist worden.
Max braucht Kunst.
Der Kulturpalast war eigentlich mehr eine Art Gemeinschaftstreff für Brigaden, die dann dort ihre Feste feierten. Und es wurden anfangs auch große Veranstaltungen durchgeführt. Ich erinnere mich, dass das Berliner Ensemble mit Stücken auftrat, Arturo Ui wurde dann unter Wellenborn gespielt. Das war am Anfang. Am Ende aber, ob das Geld ausging oder ob das Fernsehen diesen Kulturbedarf besser abdeckte. Am Ende wurde es immer mehr zu einer Kulturruine. Nicht nur, weil viele Dinge inzwischen verschlammt waren und überzeitlich waren, sondern weil auch kaum noch irgendetwas los war. Und als wir dann 1972 anlässlich einer Dichterlesung, wir hatten Cibulka eingeladen und hatten dort ein sehr interessantes Gespräch, kamen wir darauf, warum wollen wir nicht auch Künstler hierher in diese letzte Ecke der Provinz holen, um zu zeigen, was geschieht in den Ateliers von DDR-Künstlern. Und so haben wir dann beispielsweise Horst Sagolowski eingeladen, das war unsere erste Ausstellung. Sagolowski zeigte, der damals noch kaum bekannt war, zeigte uns seinen Kosmoszyklus, wie er ihn nannte. Aber in Wirklichkeit waren das Bilder von Abraumhalte, die er verfremdet hat. Und damit gerieten wir schon gleich am Anfang ins Kreuzfeuer der öffentlichen Meinung. Was soll das eigentlich? Denn das, was wir als Arbeiterklasse bezeichnet haben, also die Funktionärsschicht, die Parteielite, die war ja auf dem Bitterfelder Weg eingeschworen. Und so wurden Maßstäbe dort auch flagrant, gegen die man angehen musste. Es gab beispielsweise mehrere Ausstellungen, wo man dann versuchte, gegen den Künstler oder gegen einige Werke vorzugehen. Wir sollten Werke abhängen. Wir sollten auch bestimmte Künstler nur einladen. Und da wir uns nicht reinreden ließen, obzwar, ich muss sagen, man hat natürlich immer geschickt taktiert und paktiert. Wenn wir beispielsweise einen Künstler wie Altenburg ausstellen wollten, von dem wir von vornherein wussten, dass er in Arbeiterkreisen auf keinen Widerstand, auf keine Freude, Gegenfreude stoßen würde, dann war es wichtig, dass man eben auch einen bekannten Künstler wie Willi Sitte einlud. Ob zwar selbst ein Sitte für das Unterwellenborner Publikum eine Herausforderung war, seine Aktbilder, seine Saunabilder, die er damals gezeichnet und gemalt hat, die stießen auf wenig Verständnis. Es ging sogar so weit, dass man sagte, er macht hier führt Gruppensex vor, weil da mehrere Personen nackt auf einem Bild dargestellt wurden.
Das ist wie ein Kunstwerk, wenn man im Werk drin ist. Danach wirken Bilder und Musik und so weiter blass. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass mich das so faszinierte, und fragte den Sicherheitsinspektor nach den Gefangenen, der Unfallstatistik.
An Unfällen gab es natürlich viel. Ich meine, wir haben da versucht, auch sehr viel zu tun, muss ich sagen. Und im Vergleich, das waren unter anderem noch Wettbewerbspunkte und Unfällen, hing dann später die wenn es eine Prämie gab, die sogenannte Quartalsprämie von den leitenden Personal, auch den Ingenieuren, hing ab von Unfällen und so weiter. Das war eine Kennziffer mit, ob es Prämie gab oder nicht. Wir waren im Vergleich da beispielsweise nicht schlechter als andere Maschinenbaubetriebe. Wir haben das immer verglichen. Aber es sind vielleicht im Durchschnitt die letzten 20 Jahre im Jahr ein tödlicher Unfall passiert. Also von den letzten 20 Jahren weiß ich es ziemlich genau. Ist im Durchschnitt vielleicht im Jahr ein tödlicher Unfall passiert.
Ich hatte wenigstens 5-6 Mal so viel Gas geschluckt, erkläre ich noch, dass ich zusammengefallen bin. Mein Leben besteht auf der Maxhütte viel aus Experimente. Und zwar folgend, wie soll ich denn das sagen? Jetzt ist in der gasreichende Filter, das sind so und so viele Filterschläuche, da geht das Gas durch. So, und der Filterschlauch, der muss in Ordnung sein und der kommt alle paar Monate raus und wird sauber gemacht, damit das Gas eben, das Dreck, das Hochofengas durch den Filter geht, dass das dann die Flamme blau ist. Also das da. Und dann von da aus geht es in den Gasometer, von Gasometer geht es in die Gaszentrale und werden die Maschinen angetrieben. Die sind nur von Gas angetrieben worden. So. Und da kann man kein Hochofengas nehmen, weil da viel zu viel Dreck drin ist. Das geht nicht. So. Nun ist an so einem Filter mal was kaputt. Und wenn man so einen Filter kaputt ist, dass der abgestellt werden muss, das dauert an für sich 2 Tage. Da wird abgestellt, da muss der abtemperieren, damit das nicht ist. Wenn du dann aufmachst, der kann explodieren. So. Nun ist da drinnen was kaputt. Ein Filterschlauch, muss man angenommen, der da hausen ist. Das kann man sich, wenn man das nicht gesehen hat, wenn man das nicht, wie das ist. So. Jetzt müsste der Filter aus dem Betrieb sein. Aber das geht nicht, weil so viel Gas anfällt. Und dann fällt das sogenannte Rheingas, fällt dann, ist dann nicht vorhanden. So. So, der Filter ist 3 Stück, so. Da wurde das Ding abgestellt und wurde von den Filter das Ding abgestellt und das Ding, so. Und dann wurde mit Maske aufgesetzt, auf eigene Gefahr, die Tür aufgemacht. Das ist ein kleiner Raum, halb so groß wie das Ding da hier, oder naja, ungefähr ein Viertel so groß ist so eine Filterkammer. So. Und da gehst du hinein und tust das Ding reparieren. Das, den Filterschlauch raustun, den kaputt, als Busmann, das waren ja noch mehr Zeit kaputt. Den Filterschlauch raustun, der total aufgeplatzt war, der irgendwie. Und wieder, nein, du, das sind 5 Minuten Arbeit. Und wegen 5 Minuten Arbeit unter normalen Verhältnissen muss der Filter raus. Also das sind die Experimente. Und da hast du natürlich das, obwohl du zum Teil eine Maske drauf hattest, bist du da zusammengefallen. Und so sind am laufenden Band Experimente gemacht worden. Du warst in der Gaszentrale, in die Maschinen reinkriechen. Da war ich nun nicht der Dickste, war nicht der Christe, musste die Maschinen reinkriechen, da war auch noch Gas drin. Auf den Gasometer oben. Was da für Experimente gemacht worden sind.
Experimente und Improvisation. Es hielt das Gehirn in Übung.
Und man muss auch sagen, ganz eindeutig, was wir zu DDR-Zeiten gemacht haben, das Erz von Indien nach Rostock gefahren haben. Das war vor allen Dingen deshalb, weil Indien als Bezahlung Kalisalz genommen hat. Das war so ein Kompensationsgeschäft. Dann wurde von Rostock in 20 Tonnen Waggons im Wesentlichen das Erz hier runtergefahren in die Maxhütte und dann hier im Winter entladen mit Riesenproblemen. Das war also eine Geschichte, wo von vornherein die Wettbewerbsfähigkeit der Maxhütte als Roheisen- und Stahlproduzent nicht gegeben war. Das waren nur die besonderen Verhältnisse in der DDR, dass das überhaupt gehen konnte. Das muss man auch klar erkennen.
Besondere Verhältnisse.
Es gibt welche, die wegen einen Verkehrsunfall eingesessen haben, dann gab es welche, die haben eben Vergewaltigungen und solche Sachen. Das waren auch die Raudis. Ich meine, wir hatten auch solche Leute, auch politische. Aber die haben sich noch mehr schikaniert. Die waren ja freiwillig für alle. Ja.
Amnestien bewirkten Produktionsprobleme.
Die Strafgefangenen, also ich meine, unser Arbeitskräfteplan, wie das immer so schön war, hieß, Der Stand, ob Strafgefangene zum Einsatz kamen, wie viel und so weiter, das hängt überhaupt nicht von uns ab. Gar nicht.
Und ich vergesse das nie, es war Silvester. Wir mussten auf Silvester arbeiten, weil durchgehende Schichtsystem. Und Silvester habe ich mir eben erlaubt, zu jedem Gefangenen zu gehen und ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Und das gab Ärger.
Man hatte dann manchmal den Eindruck, dass für den Fall, dass die Norm übererfüllt wird, es für die dortigen Beschäftigten vielleicht Sonderzuwendungen gibt. Damit haben wir uns nicht beschäftigt, aber wir hatten den Eindruck, denn die Strafgefangenen mussten nach dem Takt der Maschinen dort arbeiten und den Takt gaben die Zivilbeschäftigten vor und teilweise ein Tempo, was die Strafgefangenen bis an den Rand der Erschöpfung gebracht hat. Und damit auch die Anfälligkeit für Unfälle erhöht hat.
Ich erinnere mich an einen Fall, das war kein Häftling. Im Hochofen, da fielen Arbeiter in die Gießrinne, die mit dem flüssigen Eisen und verbrannte, also praktisch die ganze Rückfront. Da haben mir tagelang, habe ich noch an mir den verbrannten Fleischgeruch gehabt. Also das war belastend. Und auch psychisch war das belastend.
Waren solche Abkühlbecken in die Erde gelassen. Ich weiß nicht, waren die 4 Meter tief. Solche Kammern, die waren ebenerdig mit schweren Eisendeckeln. Die wurden vom Kran drauf gedeckt. Da kam das rotglühende Eisen rein. Wurde zugedeckt und wurde langsam abgekühlt über viele Stunden. Das war am Rand nicht gesichert und man musste immer dran vorbeigehen. Und ich habe so eine Angst gehabt, richtige Angst gehabt, dass da nur mal einer, der mich nicht leiden kann, einen Schubs gibt. Ja. Dann bist du innerhalb von Sekunden weg. Ich habe da auf einem Warmlager arbeiten müssen. Ein Warmlager, das ist eine große Halle, wo du einen Hohlraum hast von vielleicht 3 Metern in der Tiefe und obendrauf sind nur Eisenbahngleise oder irgend so ein Eisenzeugs. Ne? Und da ist unten drunter Luft. Obendrauf lagerst du quer dazu deine Stahlträger oder was da eben gerade walzt. Und die Luft von unten strömt da durch und es kühlt sich ab. Ne? So, und jetzt haben die mit solchen Schleppvorrichtungen hinter einem Pult irgendwo weit weg, für dich fast unsichtbar, haben ein paar Zivilbeschäftigte das Zeug immer zusammengeschoben zu Haufen und du hast das Zeug dann aufgerichtet, auf den Rollgang geschoben von Hand und dann an den Kran gehängt. So, und der war ein Kranfahrer in meiner Schicht und der war ein Choleriker zum einen und ein Schwein zum anderen, ein ganz besonderes Schwein. Ja, und der Lärm ist so ohrenbetäubend dort, du kannst dich nicht unterhalten, du kannst dich nicht verständigen. Der schreit oben irgendwas runter. Und du stehst unten und verstehst nicht, was der will. Hängst ihm irgendwas Verkehrtes an den Kran. Dann hat er es eben drauf gehabt. Du hast ihm was angehängt. 6-8 Meter lange Träger und der fährt durch die Halle zurück. Stellt sich am Ende der Halle auf und es passiert gar nichts. Ja. Du arbeitest mit irgendwelchen anderen Sachen weiter. Und irgendwann gehst du wieder auf den Rollgang und dann fährt er mit seinem Kran los. Die Last ganz tief, 1/2 Meter Höhe, so deine Bauchhöhe. Und dann fährt er volles Karacho mit dem Zeug auf dich zu. Und du kannst weder nach links flüchten noch nach rechts. Überall ist nur Eisengelumpe. So. Und dann gibt es nur eins ab, ganz schnell in die Waagerechte und er rauscht mit dem Kran oben drüber. Wenn es geklappt hätte, ist es Totschlag oder Mord. Da hat man gemerkt, ist mal die Walzmaschine ausgefallen. Und was machen die Häftlinge im Winter? Sie verziehen sich unter das heiße Eisen, um mal einen Moment auszuruhen und ein bisschen es warm zu haben. Und er fährt mit dem Kran oben drüber und dann sieht er die unten durchs Eisen durch. Und was macht er? Hält an mit dem Kran und pinkelt sie nass von oben. Das war ein Arbeitsunfall, aber das war eigentlich ein fahrlässig provozierter Unfall. Und zwar haben wir an alten Maschinen gearbeitet. Die Schubvorrichtungen an diesen Maschinen waren pneumatische. Uralte Pneumatikzylinder haben dort die Stahlknüppel dann in eine Vorrichtung geschoben, wo ich arbeitete. Und es klapperte alles ziemlich dran rum an den Maschinen. Und irgendwann passiert es, dass die Maschine voll unter Druck steht und mehrere Knüppel auf dem Rollgang liegen und sich mit einem Ruck dann lösen. Und die haben mich dann auf halber Höhe erwischt und das Bein zerschmettert und mich bis zum Bauch verbrannt. An dem Arbeitsplatz, an dem ich verunglückt bin, sind regelmäßig Leute verunglückt, aber in der Regel verliert man dort sein Leben, weil es einen in Bauchhöhe erwischt. Wir hatten Dreckhaufen das Leben dort gerettet, der da lag. Abgetrennte Hände, Finger, das war an der Tagesordnung.
Ich wollte damals durchsetzen, dass wir in Unterwärm eine Straßenkehrmaschine kriegen. War nicht drin. War nicht drin, obwohl sie uns, wie gesagt, jeden Tag tonnenweise den Dreck über die Häupter gestreut haben.
Aber wir hatten natürlich auch im Einzelnen die Fälle, dass ehemalige Strafgefangene hinterher dann bei uns gearbeitet haben. Weil sie gemerkt haben, sie verdienen einigermaßen Geld und sagen wir es mal so, im Verhältnis zu manch anderer Tätigkeit war das eben besser bezahlt. Aber wo es dann, sagen wir es mal so, Ende der 80er Jahre, wo sich die politische Situation, wo die Fragen dann so kamen, eben so 88, die man hat da, jeder hat da irgendwie gemerkt, wir sind ökonomisch auf einer Linie. Ich rede nochmal die wirtschaftliche Seite an, wo es irgendwie bald nicht mehr weitergehen kann. Ein typisches Beispiel war für mich, wo wir anfingen, ich glaube, das war 87 oder 88, ich weiß nicht mehr genau, ein Rohbraunkohleheizhaus zu bauen in der Maxite. Also wir haben bisher ein Heizhaus, was mit Öl und Giftgas beheizt wurde, um den Dampf für Produktionszwecke vor allen Dingen und auch für Heizungszwecke zur Verfügung zu stellen. Und dann kam doch der Fakt, das muss Anfang 87 gewesen sein, dass von Russland, Sowjetunion, die Rohöllieferungen drastisch gekürzt wurden. Also wurden überall die sogenannten Rohbraunkohleheizhäuser gebaut. Wir haben für rund 40 Millionen. Innerhalb kürzester Zeit mussten wir hier ein Rohbraunkohleheizhaus bauen. Es wurde Rohbraunkohle hergefahren aus Leipzig und der Lausnitz mit einem Wassergehalt von über 50%. Also jede nicht getrocknete Rohbraunkohle hat mindestens 50% Wasser. Dazu kam noch 13% Asche. Und wahnsinnige Mengen, ein Haufen Arbeitskräfte waren dazu notwendig, weil die Technik auch nicht ausgereicht war. Und da hat jeder, der denken konnte, in diesem Zeitraum dann auch gesehen, das ist wirtschaftlicher Krampf.
1987 hieß es im Kulturseminar, sei im Wirtschaftsministerium bekannt, die Wirtschaft würde 1990 zusammenbrechen. Es wurde diskutiert, ob man sich der Sowjetunion stärker annähern oder eine Föderation mit der Bundesrepublik eingehen sollte. Man hat uns die Wende 1989 machen lassen, um den Zusammenbruch der Wirtschaft nicht verantworten zu müssen.
Aber wenn ich eben jetzt so vorbeifahre durch Unterwellenborn und wo hier mein Arbeitsplatz war, wo ich nun angefangen hatte, und da ist nun der grüne Hang, also irgendwie gibt es einen immer ein bisschen einen Stich. Es war mein dreiviertelstes Arbeitsleben, was ich hier auf der Maxhütte abgeleistet habe. Und mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Erst, wo ich angefangen hatte, auch der Dreck und so vom ersten Moment, hat einen das gestört, aber nachher überhaupt nicht mehr. Es war irgendwie gutes Arbeitsklima in meinem Bereich.
Nee, wir haben gesagt, die Maxhütte unter Wellenborn der Teile der Maxuter Welt, man kriegt nur der, der uns garantiert, die Garantie gibt, dass dort weiter Stahl erzeugt wird. Also Flüssigfaser. Das war für uns eine Bedingung. Alle anderen geben mir keinen Zuschlag. Und da war das Konzept der Luxemburger das Beste. Weil das Problem war, ich war mit der IG Metall, also mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Kollegen Kuhlmann, immer oben der Treuhand zur Verhandlung. Und ich habe da immer gemerkt, was für eine Verantwortung da auf meinen Schultern lastet. Denn wir sind zweimal da oben abgereist in der Treuhandanstalt und haben Nein gesagt. Und jedes Mal, wenn ich Nein gesagt habe, es wurde uns ja von der Treuhand schon vorher gesagt, dann stellen wir die Weichen. Wenn nicht mit euch, dann machen wir es ohne euch. Machen wir zu. Und dann gibt es eben nur den Sozialplan, den es von der Treuhandanstalt eh gab, für alle Betriebe. Und dann, das war's. Ne? Und Beschäftigungsgesellschaften, die ganzen Ideen, sind dann gestorben. Und da standen unsere Verhandlungen mehrmals auf der Kippe. Also wir hatten Vorstellungen von einem Volumen, wie das aussehen soll, was wir brauchen an Geld. Und die Treuhand wollte natürlich diese Summe nicht raus. Also es waren mehrere Verhandlungen dann notwendig, um an diese Summe ranzukommen. Und wir haben zweimal die Verhandlung scheitern lassen. Und da konnte ich da auch nachts nicht schlafen. Weil das war schlimm. Selbst als das Privatisierungsgespräch mit der Luxemburger Arbeit war, also wo dann das der letzte Tag war, der Entscheidung, habe ich noch einen Fax in der Treuhand hochgeschickt. Wo ich angedroht habe, dass ich mit der ganzen Belegschaft hochkomme nach Berlin, wenn nicht unsere Forderungen erfüllt werden. Und ich habe dann später mal ein Gespräch mit einem von der Treuhandanstalt gehabt. Das Fax hat eine Menge Aufregung verursacht. Der Dr. Dengler, der jetzt Geschäftsführer ist, ne, mit dem hatte ich ein Gespräch, als sie da in der Maxhütte vorstellig wurden. Und wir hatten auch als Betriebsrat mal ein Gespräch mit ihm. Und da hat er sich einen Spruch von mir gemerkt, den ich gar nicht so wichtig gesehen habe, den ich wieder vergessen hatte. Und der hat sich's gemerkt. Der hat mich dann mal getroffen beim Einkaufen. Und da sagte zu mir, ne, Herr Hecker, was sagen Sie denn jetzt? Sie haben damals zu mir gesagt, wo wir eingestiegen sind in Unterwelmborn, haben Sie zu mir gesagt, die Arbeit, die hat schon Stahlwerke gebaut, die sind nie in Betrieb gegangen. Und das habe ich damals gesagt, ich glaube es erst, wenn dort flüssiger Stahl fließt. Erst dann glaube ich es. Und da hat er gesagt, was sagen Sie denn jetzt? Ich musste eben meine Aussage von damals korrigieren. Ich habe gesagt, Herr Dengler, das ist ein Meisterstück, was da in Unterwelmborn passiert ist. Und trotzdem hat dieser ganze Stolz eine Bitternis. Und das ist eben die Abwicklung der Maxhütter Alt. Ne?
Die ganz scharfen alten Stahlwerker sagen, das ist das reinste Erholungsheim jetzt. Das ist doch kein Stahlwerk in dem Sinne. Aber das waren natürlich Arbeitsbedingungen für die Leute, meine lieben Freunde. Und gerade die alten Stahlwerker, die richtigen Knochen, ja, die waren sauer, wenn die vielleicht mal hier eine Schicht aussetzen sollten oder irgendwas. Die haben schon Freude an der Arbeit gehabt.
Aus Stahl wird Brot. Wir waren als Studenten der Kulturwissenschaft in den 80er Jahren dort. Ein Jucken wanderte auf dem Rücken. Ich dachte, nun wirst du langsam verrückt. Ich kratzte beständig. Als wir auf dem Weg von Maschinenhallen zum Verwaltungstrakt waren, hatte ich plötzlich einen Grashüpfer in der Hand. Ihm fehlte ein Bein. Das hatte ich ihm abgekratzt. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie diese Grashüpfe, es gab da keinen Baum, keinen Busch, kein Gras, zwischen Haut und Hemd gekommen war.
Wo die Maxhütte lief, dass dann viele der Kumpels erstmal im Hau Max gerannt sind oder im Bahnhof und da ein oder zwei Bier gekippt haben, selbst wenn sie kamen oder vor allen Dingen aber dann, wenn sie wieder gingen. Und da war eine Stimmung da drin immer. Das ist natürlich eine Atmosphäre, na, die muss man erlebt haben. Die ist weg. Das ist nicht wieder.
Es sprachen Stefan Dumpke, Hans Mölle, Heinz Vogt, Renate Walter, Gerhard Engel, Bernd Hecke, Arnold Fahrts, Professor Dr. Edwin Kratschmier, Elisabeth Rousseau und Ines Ecker.